Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur dritten Präsentation. Ich darf herzlich Herrn Zeder begrüßen von der Universität Graz, Fachdidaktik, und bitte sehr um Ihre Ausführungen.
Danke. Gut, also ich habe ja ganz kurz in dieser Folie Ihnen systematisch dargestellt, was es etwa enthalten wird, dieses Referat. Ich werde eigentlich einige Teile herausnehmen, um in der Zeit zu bleiben und um gleich in Medias gehen. Der erste Punkt betrifft also, ich würde vorausschicken, dass ich alle diese drei Dinge, das skeptische Philosophieren, das narrative und das literale Philosophieren bereits als Projekte hinter mir habe, das heißt, ich kann mich aber ein bisschen auch differenzieren, meine Erfahrungen. Das skeptische Philosophieren war auch in meiner Schriftenthalten skeptische Philosophiedidaktik über Begriffe, Probleme und Themen des Philosophieunterrichts. Darin resümierte ich 34-jährige Unterrichtserfahrungen unter anderem und habe also im Kontext eines philosophisch-skeptischen Vorbehalts gegenüber den Versprechungen der Didaktik diese Arbeit geschrieben, die dann von der Uni Graz als Habilitationsschrift vor 3 Jahren angenommen worden ist. Das gab mir dann die Möglichkeit, das narrative Philosophieren als Lehrveranstaltung anzubieten an der Karl-Franzen-Universität Graz, und zwar als eine Lehrveranstaltung mit dem Titel Philosophie via Literatur. Also jetzt nähere ich mich schon dem Tagungsthema Crossing Borders. Und das dritte, das literale Philosophieren, das betreue ich derzeit noch in Form eines IMS-Projekts mit dem Titel Philosophische Essays schreiben und bewerten. Und gerade zuvor haben wir informelle Gespräche mit der Herr Professor Zech und Herr Kollege Patti über das Grazer Symposium 2007 der ÖGB, wo ich über das philosophische Essay schreiben referieren durfte, und das war dann sozusagen irgendwo auch eine Folgegeschichte davon. Ich habe in keineswegs die Absicht, meinen ganzen Erfahrungsbericht hier darunter zu rasseln, sondern einige wenige Punkte herauszunehmen mit einer Grundthese. Wenn Sie weitere Interessen hätten nach meinen Ausführungen an diversen Themata, dann würde ich Ihnen zum Beispiel gerne diese Schrift Skeptische Philosophiedidaktik virtuell zuschicken. Sie ist unpubliziert. Das IMS-Projekt mit den literalen Philosophieren wird Ende Juni als Endbericht von der Klagenfurter Universität offeriert werden. Es werden auch davon Teile in einer Homepage der sogenannten IPO. IPO ist Internationale Philosophie-Olympiade. Das wird von den Wiener Kollegen Franz Böll hier gestaltet. Dort werden auch einige Dinge aus diesem IMS-Projekt erscheinen. Also Sie können mich, wenn Sie möchten, überraschenderweise möchten, darauf postfesten. Meine These ist, und die kann ich jetzt auch an den Kollegen Lamer anschließen, beziehungsweise überhaupt an den Diskussionen hier, ist ja interessanten Diskussionen zuvor, dass im Philosophieunterricht kaum Platz für ein erschöpfendes, systembildendes Philosophieren ist. Daher ist aus der Not die Tugend eines ästhetisch-fragmentarischen Philosophierens zu machen, also das, was Lehrer ohnehin schon immer tun. Das könnte man jetzt auch als exemplarische bezeichnen. Das ist der unterrichtspraktische Grund. Schon aus Zeitgründen kann niemand im Philosophieunterricht ein philosophisches System in toto Darstellung, wie zum Beispiel Spinozas Ethik oder sogar Karl Popper wahrscheinlich, der diesbezüglich eher praktisch harter ist, mit seiner Sozialphilosophie, lässt sich wahrscheinlich im Philosophieunterricht so vollständig nicht behandeln, dass die Schüler einen ganz wesentlichen Eindruck davon bekommen. Also es ist immer nur verkürzt zu machen. Und ich habe auch noch 2 andere Gründe anzugeben. Einer ist ein biografischer und ein anderer ist ein philosophieinterner. Der biografische Grund betrifft mein eigenes Studium. Ich habe hier in Graz studiert und da war die Philosophie zu 90% eine Art mathematisierte Philosophie, deren Bedeutsamkeit am Zustand ihrer positivistischen Verwissenschaftlichung abgelesen wurde. Was heißt das? Ich schrieb ständig Klausuren in Logik, Logistik, Format, Prädikatenlogik, und ich bekam als junger Lehrer dann, ich kann also jetzt sozusagen ein bisschen zurückblicken in eine lange Lehrerlaufbahn, ein Lehrbuch in die Hand gedrückt vom Ministerium mit einem Logikschieber. Das wird also heutige Studierende sehr erstaunen. Ich konnte man sozusagen die Rechner in Philosophie und Fächer auch nicht benutzt, weil ich zu wenig ausgekannt habe. War aber gleichzeitig schlechten Gewissens, dass das Beste ich den Schülern vorenthalten musste, denn das war nicht auch meine Überzeugung, dass Philosophie großteils Logik ist, präzise stilistische Philosophie. Und es war dann auch so, dass natürlich auch die Philosophie selber möglichst zur Gänze in den Unterricht eingebracht werden sollte, beginnend mit der Erkenntnistheorie, fortsetzend mit der Logik, also die Ausdifferenzierung der verschiedenen Disziplinen sollte möglichst hier im Philosophieunterricht den Schülern vorgeführt werden. Also retrospektiv empfinde ich das als einen didaktischen Holzweg, und daher möchte ich jetzt sozusagen jetzt ein anderes Philosophieunterrichtsmodell referieren. Und wobei ich natürlich jetzt auch auf dem Thema des Kongresses drauf bin, mit dem Versuch sozusagen hier so eine exakt eingrenzbare disziplinäre Philosophie aufzulösen, die Grenzen zu überwinden. Fächerübergreifend ist das Schlagwort, wobei ich aber doch sagen würde, dass Fächerübergreifung auch Verbesserung ist, das war gar nicht das große Zaubermittel, also das kann ja wahrscheinlich nicht gemeint sein mit einer interdisziplinären Ausweitung des Philosophiebegriffs. Ich würde eher in die Richtung gehen, die ich mir dann in den 80er Jahren sozusagen als großes philosophisches Erlebnis auf der Zunge zergehen ließ, als wirklich so die Postmoderne in den 80er Jahren am Horizont erschien, mit Lotterdijk-Kritik der zynischen Vernunftphilosophie sozusagen mit wesentlich viel flexibler gehandhabt, sozusagen faserten alle möglichen Disziplinen aus. Und das war ja dann auch die Zeit, wo tatsächlich ein gewisser Paradigmenwechsel stattgefunden hat, der bis heute anhält. Ich weiß nicht, ob Ihnen im Herbst, im Vorjahr, dass diese Debatte auch untergekommen ist, übrigens vorher schon in Richtung Sloterdijk heftigste Polemiken von Seiten des Habermas-Schülers Axel Honneth, der hier einen poetischen Philosophen und philosophischen Essayisten in der Zeit sozusagen in den Pranger gestellt hat. Also es gibt diese Schulstreitigkeiten nach wie vor, und dann wirklich in der Berliner Merkur, dieser Zeitschrift von Karl-Heinz Burger, dem Herausgeber, wurde plötzlich die These in den Raum gestellt, die Philosophie heute ist nicht mehr die systematische, schwergewichtige Philosophie, sondern es ist eine eher essayistische, leichtgängigere, von Montaigne und Nietzsche herkommende, aphoristische Philosophie. Und ich denke, dass dieser Positionswechsel innerhalb der professionellen Philosophie doch auch auf den Philosophieunterricht stärker durchschlagen wird und sollte. Daher also meine These, skeptisches versus systematisches Philosophieren. Bekanntermaßen sind ja zwei Realitäten immer diejenigen, die genannt werden als Ausgangspunkt für das Philosophieren, der Staunen und der Zweifel. Und da habe ich sozusagen für mich die Entscheidung getroffen, mir ist sozusagen der methodische Zugriff des Zweifels für Philosophieren der sympathischere. Der Staunen, Platon, Tetet, 155 CD, wenn es rauszucht, Aristoteles mit der Physik, also schon ganz grob in den Klassikern vorhanden, dieser Philosophieimpuls, das Staunen, das hat in unserer heutigen Gesellschaft einen gewissen voyeuristischen Zug. Sozusagen, man wendet sich von einem Staunensobjekt sofort zum anderen weiter, ich würde das Matteschicksprinzip nennen, und daher natürlich kommt es möglicherweise den Schülern entgegen, aber ich würde meinen, dass der Zweifel eine sehr größere Haltung ist, eine Forschungsperspektive, die einen repressionslosen Aktionismus ebenso unmöglich macht wie einen vorschnellen Optimismus. Und Daher plädiere ich für das Skeptische im Philosophieunterricht. Ja, ich hätte jetzt hier, Kollege Lahmer ist nicht mehr da, auch ein schönes Zitat aus Blochs Subjekt-Objekt. Das ist eine Schrift, die eigentlich nicht so gut geläumt ist. Das war ja die stalinistische Phase des Ernst Bloch, aber da gibt es also ein klares Argument zugunsten dieser abwägenden Argumentationen pro contra, um sozusagen hier sich der Wahrheit anzunähern. Die Begründung B, dass ich für eine skeptisch problemorientierte gegen eine ganzheitlich handlungsorientierte Philosophie-Didaktik Argumente treffen würde, zeigt nämlich eine unzeitgemäße Position von mir an und das möchte auch gleich den großen Unzeitgemäßen Friedrich Nietzsche mit einem provokanten Zitat voranstellen. Und zwar sagt Nietzsche, was ein Jenseits von Gut und Böse. Was ein Philosoph ist, das ist deshalb schlecht zu lernen, weil es nicht zu lehren ist. Man muss es wissen aus Erfahrung oder man soll den Stolz haben, es nicht zu wissen. Das Zitat drückt für mich einen gewissen Vorbehalt gegenüber didaktischen Möglichkeiten der Kompetenzschulung auf philosophischen Gebieten ein. Und genau darüber habe ich meine Schrift verfasst über die skeptische Philosophie-Didaktik, eben mit dieser These, sie geht also von außen ein paar wenige Erklärungen dazu. Die Didaktik, Philosophie-Didaktik sehe ich nicht bloß als reflexive Begleitung der Unterrichtspraxis, also die Unterrichtspraxis muss reflexiv begleitet werden, besonders in der Philosophie, die reflexive Wissenschaft schlechthin ist, sondern ich sehe sie auch als reflexive Infragestellung ihrer eigenen Ausgangs- und Grundbedingungen. Eine skeptische Philosophiedidaktik zweifelt auch an dem, was ihre eigene Zielsetzung ist, nämlich an der Effizienz didaktischen Überlegens, das zu wissen vorgeht, wie Unterricht optimal zu organisieren sei. Andersherum ausgedrückt, die Praxis des Unterrichtens ist der Theorie immer einen Schritt voraus. Was natürlich nicht heißt, dass nicht die Praxis des Philosophierens die Theorie ist, das Allgemeine nämlich. Es wurde auch hier, glaube ich, in den beiden vorliegenden Referaten schon dieser Punkt zumindest marginal gestreift, dass der Philosophieunterricht so Handlungspragmatik nimmt, also Glück, Kommunikation, das ist momentan sehr stark forcierte Lehrziele des Philosophieunterrichts, die würde ich durchaus mit einem gewissen Skepsis betrachten, weil nämlich die Wahrheit ja doch nicht subjektiv ist. Und wie das die Schüler übrigens immer glauben. Denn so richtig es ist, dass die Lehrer die Interessen der Schüler zu verstehen haben und umgekehrt. Das ist ein häufiger pädagogischer Grundsatz, den ich bei jeder Daten zu hören bekomme. Lehrer von heute haben diese Bringschuld, die Schüler in ihren eigenen Interessen abzuholen, wie es auch heißt, und nicht sozusagen ihre Vorstellungen in den Unterricht einzubringen. Aber schülerzentriert heißt ja nicht, dass die Schüler ständig ihr Ego in den Unterricht einbringen. Einzubringen hätten sie das Vermögen ihrer denkenden Subjektivität. Und ich könnte jetzt aus Descartes zweiter Meditation zitieren. Stattdessen zitiere ich aus einem Aufsatz von mir, der vor zwei Wochen erschienen ist, so eitel bin ich, in Eigenwirkung muss sein, Looking at Learning, Blicke auf das Lernen. Und da habe ich ja sozusagen diesen Gesichtspunkt ausgeführt. Und ich erlaube mir jetzt Ihnen das Abstract zumindest ausnahmsweise kurz vorzulesen. Es ist übrigens die Antithese jetzt zu einer Diskussion, die wir heute schon geführt haben, dass sozusagen, natürlich ist das von Herrn Zecher, glaube ich, gebrachte Argument, nicht Philosophie-Geschichte, also ja nicht Philosophie-Geschichte in linearer Form zu abrufenden Schülern bringen, aber doch jetzt sozusagen die Philosophie, die als Traditionsbestand hier vorhanden ist und vom Lehrer möglichst professionell verwickelt werden soll. Das ist mein Argument in diesem Aufsatz, der nennt sich Lernen und Philosophieren vom Lehrenden gesteuerten Lernen, also vom Lehrer gesteuerten. Der Lehrer, der hat hier eine absolute Steuerungsfunktion, Pflicht über den Funken des Verstehens, damit spiele ich an auf dunkle Philosopheme, die sich nicht sofort einem Novizen der Philosophie aufklären, wo er Hilfen braucht, um das überhaupt sozusagen nicht in das durchsichtig wie das Argument, das sehr anspruchsvolle Argument oft, auf den, und das klingt ein bisschen pathetisch, auf den Zauber des philosophischen Wissens. Das heißt, damit wollte ich schon zum Ausdruck bringen, dass diese vorhandene Philosophie als traditionelle Philosophie für den Philosophierenden durch ein äußerst attraktives Lernangebot bereithält und das im Zuge einer völligen Umorientierung des Unterrichts in Hinsicht der Schülerinteressen, sozusagen sie sind jetzt unter diejenigen, die auch die Themen einbringen, natürlich diese Traditionsbestände wahrscheinlich zu kurz kommen dürfen, wenn ich überhaupt eliminiere. Und damit stehe ich sozusagen jetzt natürlich konträr zu bestimmten Didaktiken, die heutzutage sehr aktuell sind, wie die handlungsorientierte Didaktik, und das ist nicht Zufall, sondern das ist von mir ein bisschen mit arrangiert worden, dass eine Diplomantin von mir genau darüber schreibt, die Kollegin Julia Gassner aus Graz, Darstellung und kritische Betrachtung handlungsorientierten Philosophieunterricht, darüber ihre Diplomarbeit geschrieben hat, die ich gerade jetzt in diesen Tagen lektoriere und sie möglichst es bald ihr zuzustellen für ihre Einreichung. Und das hier natürlich jetzt sozusagen mit ihr ein kleines Gespräch darüber, ob diese Philosophie, der Unterricht des Philosophieunterrichts tatsächlich günstigerweise handelsorientiert zu gestalten ist. Ich hätte, wie gesagt, meine Bedenken. Ich lese jetzt Abstraktes nicht vor, ich werde auch nicht zitieren aus dieser interessanten Diplomarbeit, ich hätte das vorgehabt, aber es ist auch in diesem Zeitraum nicht möglich, hier etwas aufwendiger zu werden. Ich möchte Ihnen etwas anderes, ich möchte Ihnen, Interaktivität soll sein, muss sein, im Philosophieunterricht, also ich wollte Ihnen ein kurzes Beispiel vorführen, eine Frage stellen, dass ich sozusagen hier die Antwort jetzt gebe, zu folgender Folie. Was würden Sie hier als Sinneinheit finden bei diesen vier Gegenständen und welche Gegenstände wieder dann rausfallen? Überlegen Sie es ganz kurz, ich glaube die Gegenstände sind da solche identifizierbar, das ist eine Säge, Rohrzange, Beil, Baum. Baum hat gesagt, Kollege Lama, bei Baum denke ich nach wie vor an den Baum des Porphyrios, weil ich so logisch geschult bin. Und nicht an den Baum, den er gesagt hat, Philosophie ist wie ein Baum. Das war der Schreiber. Ja. Okay, zu dem Beispiel. Hier würde natürlich bewirken logisch, Werkzeug, der Baum fällt raus. Handlungsorientiert, Holzfällen. Die Rohrzange fällt raus. Wenn ich sozusagen immer wieder den Fokus, wie es heute heißt, auf die Handlungsorientierung richte, würde durchaus eine solche Strukturierung Sinn machen, die natürlich äußerst unphilosophisch ist, weil sie eben nicht begriffslogisch operiert, sondern sozusagen konkret handelt. Also das ist sozusagen ganz offen. Die Philosophie, wie die Handlungsorientierung erlernt worden ist, wäre denn nach eine Art Holzfäller-Philosophie? Ich frage das nur so. Und bin der Meinung, dass außerhalb der Verbalisierung von Gedanken, Gedankenexperimente haben wir heute gehört, Tanzen, Theaterspielen, Singen, Internetsurfen, philosophiefremde Tätigkeiten sind. Also die Philosophie wird einen nicht reinführen. Davon ausnehmen möchte ich die Romane lesen. Romane lesen und auf diese Art philosophische Bildung gewinnen. Und dann komme ich jetzt zum zweiten Punkt, das ist diese Geschichte, was die Übung das ist, was? Lass es mal so stehen. Die Romane lesen nennt man narrative Philosophie. Das narrative Philosophieren. Es gibt hier in der philosophiedidaktischen Debatte, das kann man in der Zeitschrift für Didaktik der Philosophie verfolgen, auch andere Narrationen und Narrativitäten, wie narrative Identität, narrative Ethik. Ich beziehe mich nur auf den Gesichtspunkt Philosophie für Literatur. Wiederum kann ich die Kollegin Gassner hier als Zeugin aufrufen dafür, dass diese Lehrveranstaltung stattgefunden hat, heuer im Wintersemester auf der Grazer Universität, Philosophie via Literatur. Die Studenten waren aufgefordert, über die Literatur, also, im Anwendungs- kompetenzorientiert formuliert, in Anwendungs-, die Philosophie im anwendungsorientierten Modus der Literatur kennenlernen. Also Hesse, Hesse Temlian oder Thomas Mann, Zauberberg, Dr. Faustus, die ganzen französischen Romanciers, sie haben auch Marc Aurel, Tschechow liest Marc Aurel. Das heißt, die Philosophie bietet eine Schiene in didaktisch erleichterter Form oder in sinnlich ansprechender Form, in sinnlich oder auch in sinnbildlicherer Form, die Philosophie jemandem nahezubringen. Auf eine nicht so sperrige, oft sehr schwerfällige und für Studierende oft, also mir ist jetzt etwas gegangen bei philosophischen Texten, gut, er zeigt schon die Uhr. Ich werde jetzt das einfach so jetzt abhaken und jetzt zum Letzten kommen, aber deswegen zum Letzten kommen, weil ich Sie noch jetzt sozusagen auffordern möchte, mir beizustehen für eine gewisse Sache. Und zwar geht es jetzt um literale Philosophien, nicht das literarische, sondern literale Philosophien, das heißt, Philosophie wird geschrieben, man schreibt Philosophie sozusagen, also die Verschriftlichung philosophischer Gedanken, philosophischer Essays, alles das, was dazugehört. Ich war noch in Graz damals skeptisch mit dem Aufsatz, mit dem Referat, den wir können, mit dem Schüler philosophische Essays schreiben, das ist sogar Kleinigkeit, mehr oder weniger. In der Zwischenzeit bin ich überzeugt davon, dass es 5% mindestens können, und zwar so gut können, dass wir jedes Jahr bei der Philosophie-Olympiade in der Endausscheidung in der Jury mit größtem Staunen, hier ist das Staunen angebracht, mit größtem Staunen die Textproduktionen der Teilnehmer am philosophischen Essay-Wettbewerb zur Kenntnis nehmen und uns eingestehen müssen, als Lehrer, wir hätten das nicht zusammengebracht. Also jetzt Texte sind ganz fulminant, und darum bin ich der Meinung, bin ich völlig überzeugt davon, dass die Schriftlichkeit der Philosophie eine sinnvolle Sache ist. Das war, wie gesagt, schon das mit dem IMS-Projekt, das ich jetzt durchgeführt habe. Wir haben einfach Schüler Essay schreiben lassen, dann in der Schule wieder zusammenkommen lassen und dann aufgrund dieser schön vorstrukturierten Argumente in den philosophischen Essays haben wir dort Dialog- und Diskussionsrunden zusammengestellt. Das war meines Erachtens eine sehr sinnvolle Sache, denn sozusagen es gab nicht diese kurzen Blitzlichter und Spontaneinfälle, sondern es gab schon wohl vorbereitete Argumentationketten, die in die Diskussion eingebracht wurden. War nicht schlecht, würde ich sagen. Und jetzt gibt es eine, und damit komme ich jetzt zum Ende, gibt es noch eine, wie soll ich sagen, eine Bemühung meinerseits, weil es in einer Arbeitsgemeinschaft sitzender Steirer Philosophielehrer vor 2 Jahren diskutiert worden ist, dass es nämlich keine Fachbereichsarbeiten aus Philosophie gibt, hingegen eine Unmenge an psychologischen Arbeiten mit ewig abgehandelt. Handelten gleichen Themen, die hier aus der Literatur heraus referiert und auf dem Internet downloadet werden. Und jetzt habe ich sozusagen die Initiative ergriffen, vielleicht es möglich zu machen, dass die künftige vorwissenschaftliche Arbeit für alle Schüler auch in Philosophie erstellt werden kann, aber als philosophischer Essay und nicht als fachphilosophische Arbeit, weil man kann nicht von Schülern verlangen, dass sie Wittgenstein und Charles Taylor und so weiter hier durcheinander zitieren, diese wissenschaftliche Bandbreite, über die dürfen sie verfügen, aber sie sind von einer unglaublichen schreiberischen Originalität, wenn man ihnen also entsprechende Zitate vorlegt, und da habe ich ein Papier verfasst, und das möchte ich jetzt Ihnen in die Hand drücken und vielleicht lesen Sie es durch und vielleicht sollte wirklich einmal das ganze Bundesministerium ankommen, wie es gesagt worden ist, jetzt schon ein Herr sich dafür interessiert, so wäre es vielleicht in Zukunft auch denkbar, dass philosophische und wissenschaftliche Arbeiten verfasst werden und nicht nur theologische und natürlich auch andere. Und mit diesem möchte ich jetzt abschließen. Ich habe noch etwas. Ich habe hier im Zuge des X-Projekts auch noch einen Katalog entworfen, im Zusammenhang mit anderen Kollegen, wie man philosophische Essays nach ihrer Qualität beurteilen könnte. Die besseren, die guten von den besseren und von den besten drin ist eine äußerst spezielle Geschichte. Und da haben wir sozusagen in langen Diskussionen diese Faktoren als mögliche Anhaltspunkte Kriterien gefunden und das möchte ich Ihnen dann auch noch hier in die Hand geben und somit für Ihre Aufmerksamkeit danken.